Ich möchte euch einladen in den Gottesdienst mit dem Wort aus Malachi 3, Vers 23 und 24. Es sind die letzten zwei Verse vom Alten Testament. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass der letzte Vers ist vom Alten Testament, der eine Sehnsucht von Gott zum Ausdruck bringt, das Herzen von Vätern, von Müttern, sich mit Herzen von Söhnen und von Töchtern verbinden, weil Gott sich selber in einem Sohn offenbart hat und für ihn die Familienbeziehung Vater, Sohn das ausdrückt, wo er sich danach sehnt, das ist, wo das Reich von Gott sichtbar macht. Und ich glaube, in dem Mass, wie wir erkennen, dass wir selber Söhne und Töchter vom lebendigen Gott sind, in dem Mass können wir auch seine Herrlichkeit reflektieren. Und ich glaube, es ist die Sehnsucht von Gott selber, was sich danach sehnt, dass sein Volk, seine Söhne und Töchter, ihn, den mächtigen Gott, können verherrlichen, ihn können anbeten, ihn können loben und preisen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gegenwärtig bist hier. Du bist der Grund, warum wir da sind, für dich anzubeten, für dich anzuschauen. Und Jesus, du bist gekommen, für uns den Vater zu offenbaren. Du bist gekommen, für unsere Beziehung, die so kaputt und entstellt war durch die Sünde, wieder herzustellen und uns wieder mit dem Vater zu verbinden, so dass wir Kinder von Gott heissen, Söhne und Töchter vom lebendigen Gott dürfen sein. Und wir laden dich ein, dass du selber regierst heute, in diesem Morgen, in diesem Gottesdienst durch den Heiligen Geist. Und wenn wir dir jetzt die Lieder singen, dann bitte ich, dass du einen Lobpreis in unseren Herzen freisetzt. Amen. Wir wollen den Gottesdienst starten mit einer Zeit, wo wir den Gott anbeten wollen, wo wir ihm zusingen wollen, wo wir unsere Herzen auf ihn ausrichten wollen und ihm sagen, da sind wir. Merci vielmals. Ja, seine Einleitung schon ein bisschen erwähnt. Das Thema von dieser heutigen Predigt, es geht um die Vaterschaft, Sohnschaft. Es geht um die Beziehung, wo wir als Söhne und Töchter von dem Vater im Himmel haben. Es geht aber um die Beziehung, wo wir untereinander haben. Und ich werde das heute Morgen einfach ein bisschen von Schrift her beleuchten. Die eine Stelle aus dem Malachi haben wir schon gehört und schon gelesen, es ist eine Sehnsucht von Gott, dass Vaterschaft, Mutterschaft, Sohnschaft, Tochterschaft wiederhergestellt wird, weil dann kann er sich offenbaren. Es war der tiefste Wunsch und seine Entscheidung gewesen, die Entscheidung von Gott, sich in einer Familienbeziehung zu offenbaren. Er offenbart sich als Vater. Und er offenbart sich als Vater durch einen Sohn. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich tue nichts aus mir raus, sondern ich mache nur, was ich den Vater sehe. Alles, was ich habe, habe ich vom Vater. Und ich bin da, für ihn zu verherrlichen. Das war die Mission von Jesus, den Vater wieder näher zu bringen, den Vater sichtbar zu machen. Die Sünde, die Kluft gebracht hat zwischen uns Menschen und Gott, die uns entstellt hat, die uns dieser Sohnschaft, dieser Tochterschaft entraubt hat, die wieder herzustellen. Hier wieder eine Verbindung zu schaffen, dass wir wieder durch den Heiligen Geist rufen können, Abba. Lieber Vater, Das ist etwas, was wir nur können, wenn wir verbunden sind durch Jesus, zurückverbunden zu dem Gott und wenn wir den Geist empfangen haben von der Sohnschaft, die in uns innen ruft, aber lieber Vater. Im Römer 8, Vers 19 heißt es, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem die Söhne Gottes offenbar gemacht werden. Und das ist eine Sehnsucht, die hier zum Ausdruck kommt, oder Paulus hier zum Ausdruck kommt. Das ist nicht nur Gott, der sich danach sehnt. Das ist etwas von dieser Ordnung, wie sie Gott eigentlich ursprünglich im Paradies schon geschaffen hat, wiederhergestellt wird. Es ist die Sehnsucht der ganzen Schöpfung, dass die Söhne von Gott offenbar werden. Weil Gott hat einem Mensch, einem Adam, Verantwortung über die Schöpfung gegeben. Er hat gesagt, dir gebe ich die Autorität über die Erde. Du sollst diesen Tieren Namen geben. Du sollst die Sachen benennen und den Garten bewirtschaften und verwalten. Und ihr kennt die Geschichte durch den Sündenfall, durch die Schlange, die er verführt hat mit der Eva zusammen. Sie sind aus dieser Verwalterschaft rausgefallen. Und sie haben, weil sie das Mandat hatten, weil sie die Verantwortung hatten, ist das Ganze durch den Sündenfall dem Satan übertragen worden. Darum sagt der Paulus, der Satan ist jetzt der Fürst von dieser Welt. Aber Gott hat das Zepter nie aus der Hand gegeben. Er ist immer noch der Schöpfer von dieser Welt. Und er hat seinen Menschen das Mandat nicht entzogen, sondern er hat es ihnen immer noch gegeben. Es ist aber entstellt, das Mandat. Und die Menschen entstellt sind, weil sie aus dieser Gottesbeziehung rausgefallen sind. Und darum ist es die Sehnsucht von Gott, die Beziehung wiederherzustellen, die Sohnschaft wiederherzustellen, damit seine Herrlichkeit wieder sichtbar wird. Und es ist eine Sehnsucht, heisst es hier. Ein Schrei, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden von den Söhnen von Gott. Jetzt heisst es hier von den Söhnen von Gott. Es gibt Übersetzungen, was heisst von den Kindern von Gott. Und ich habe gemerkt, das ist ein Unterschied, ob es heisst Kinder Gottes oder ob es heisst Söhne von Gott. Und was denkt ihr, was ist der Unterschied? Die Bibel braucht beide Begriffe. Und es ist ein Unterschied. Es nickt davon jemand, aber es wagt sich noch niemand auf den Test zu sehen. Ich lese mal aus Johannes 1, Vers 12. Dort heisst es, alle denen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Also alle Menschen, die dem Jesus anfangen vertrauen, die seinen Namen anrufen, die ihm anfangen nachfolgen, die werden zu Kindern von Gott. Und hier heisst es jetzt im griechischen Grundtext nicht Söhne, sondern hier heisst es jetzt Technon. Also eben Kind. Und das ist eben ein Unterschied, ob es Technon heisst, Kind, oder ob es Hyos oder Hyoi heisst, das heisst Sohn oder Söhn. Und was ist auch jetzt der Unterschied zwischen Technon, ein Kind, und einem Hyos, einem Sohn? Ja, genau. Es drückt etwas von der Reife aus. Die ganze Schöpfung wartet nicht sehnsüchtig darauf, dass ganz häufig Babychristen um in Unmündigkeit umirren. Oder? Das ist nämlich nicht so attraktiv. Sondern die ganze Schöpfung wartet darauf, dass etwas von der Reife, von dem, was sich Gott vorgestellt hat, dass sein Volk in die Reife kommt, in das Mandat kommt wieder, Nach dem sehnt sich die Schöpfung, dass die Reife von diesen Söhnen und Töchtern von Gott sichtbar wird. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn da Söhne steht, sind jetzt die Töchter auch gemeint, oder? Natürlich, ja. Das ist etwas das Gleiche wie mit den Brüdern, gell? Das gibt so Bibelübersetzungen, wo immer von diesen Brüdern die Rede ist. Und wenn man den liest, was im griechischen Grundtext dort heisst, merken, es heisst Adelphoi. Das ist die Mehrzahlform. Und jede Mehrzahlform im Griechischen, die männlich ist, schließt das Weibliche auch ein. Also es heisst, sobald es eine gemischte Gruppe ist, wird immer die männliche Mehrzahlform gebraucht. Und es schließt aber Männer und Frauen ein. Und das ist bei den Söhnen genau das Gleiche. Es ist die männliche Mehrzahlform und darum wird es als Söhne übersetzt, aber eigentlich sind es Söhne und Töchter. Also nur, dass das klar ist, es geht hier nicht um irgendwie eine geschlechtliche Sache, sondern es geht um eine Reife. Aber die Bibel redet von dem. Jetzt ist es so, dass in unseren deutschen Übersetzungen habe ich festgestellt, dass die Unterscheidung zwischen den Kindern von Gott und den Söhnen von Gott oft nicht gemacht wird. Elberfelder tut es fast allen Orten richtig wiedergeben. Luther tut es konsequent nicht richtig wiedergeben. Und die moderneren Bibelübersetzungen habe ich nicht alle angeschaut. Meine englische Bibelübersetzung habe ich gemerkt, das ist eine moderne Übersetzung. Dort heisst es allen Orten drinnen «The Sons of God». Also das ist etwas, wo man ein kleines Handicap hat. Und es ist ja nicht falsch. Es ist nicht falsch übersetzt. Oder? Ein Kind ist ja und einen Sohn und eine Tochter. Aber ihr merkt, es geht etwas verloren von dem. Wir wissen nachher nicht mehr, wenn redet jetzt die Bibel eben einfach von den Kindern im Sinn von unmündigen, noch unreifen Kindern. Und wenn redet sie jetzt von erwachsenen, mündig gewordenen, reifen Söhnen und Töchtern. Und das ist eigentlich der Unterschied, den wir jetzt zusammen noch ein bisschen anschauen. Und dieser Unterschied, den gibt's. Und das ist auch keine Schande. Das ist etwas ganz Normales. Dass wenn wir nämlich von Neuem geboren werden, vom Geist von Gott, dann sind wir wie kleine Kinder. Wie Säuglinge. Darum braucht ja die Bibel noch den Begriff von der Wiedergeburt. Es wird etwas von Neuem geboren. Und genau gleich wie ein neugeborenes Kindli, ein Baby, unmündig ist, sehr viel Schutz braucht, sehr viel Fürsorge braucht, sehr viel Versorgung braucht, Nahrung braucht, Windeln wechseln, all das Zeug, oder? Die kleinere Kinder haben, ihr wisst, was das für eine anstrengende, herausfordernde Aufgabe ist. Rund um die Uhr, 24 Stunden braucht es dich als Vater und Mutter, bist du gefragt, oder? Weil die Kinder noch unselbstständig sind, unmündig sind, unreif sind. Das ist normal. Das ist keine Schande, oder? Unreif zu sein. Unmündig zu sein, ist okay. Das ist ganz normal. Das ist ein natürlicher Prozess. Das ist nicht eine Wertung da drinnen. Sondern es ist normal, dass ein Kind am Anfang unreif ist, unmündig ist und jetzt zunimmt, oder? Jeden Tag lernt es etwas Neues. Und wir Eltern, oder die Eltern, sind herausgefordert, sich zu investieren in das Kind zu erziehen, dem Kind Werte zu vermitteln, dem Kind Heimat zu vermitteln, dem Kind Identität zu vermitteln, Liebe zu schenken und ihn zu begleiten auf dem Weg her zu einem reifen, mündigen Mensch, der zu Lage kommt in dieser Welt, wo selber nachher kann eine Familie wieder gründen, selber wieder kann Vater und Mutter sein zur Mündigkeit herreift. 1. Korinther 3, Vers 1 bis 2 trifft der Paulus eine Situation an, wo er eigentlich davon ausgegangen wäre, da müsste eigentlich schon ein bisschen mehr Reife rum sein, aber er ist ein bisschen enttäuscht, als er da schreibt, liebe Geschwisterte. Als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Das ist eine Beschreibung hier von etwas Unmündigem, etwas, das noch nicht in die Reife gekommen ist. Er sagt, ich kann nicht mit euch reden wie Menschen, die im Glauben hergereift sind, gewachsen sind. Sondern ich muss mit euch noch reden wie mit kleinen Kindern. Und was ist das Markenzeichen, was ist das Ausschlaggebende, das sie hier leben oder wo der wieder Paulus drauf kommt? Es ist der Umstand, dass nicht der Geist von Gott ihr Leben regiert, sondern ihr altes, selbstbestimmtes Ich immer noch sagt, was durchgeht. Und die Folge ist, sie haben Krach, sie haben Streitereien, Spannungen, Eifersucht, wird dann nachher alles aufgezählt. Sie leben nicht aus dem Geist, nicht aus der Autorität, aus der Leitung vom Geist, sondern sie leben immer noch so, wie eigentlich die Leute, die zur Welt gehören. Das ist das, was der Paulus sagt hier, oder? Da ist gar kein Unterschied. Das sind wiedergeborene Christen. Die haben Ja zu Jesus gesagt. Die haben eine Taufe erlebt. Vielleicht sogar eine Geistestaufe. Aber irgendwo ist etwas nicht entwickelt worden. Etwas ist geblieben stehen. Ist unmündig geblieben. Und ihr seht eben, das ist nicht das, was sich die ganze Schöpfung danach sehnt. Oder? Das ist eher ein bisschen peinlich. Aber wenn eine Entwicklung passiert, ist es etwas Natürliches. Und wie gesagt, Unreife ist keine Schande, ist nichts Negatives, sondern ist ein normaler Prozess. Und wenn man spürt, in einem Leben passiert eine Reife, passiert eine Entwicklung, passiert ein Fortschritt, dann ist das etwas Herrliches, oder? Man sieht, wie sich Menschen verändern, wie sich Menschen in der Jüngerschaft entwickeln, wie sie Gott immer mehr erkennen, vertrauen. Und zur Familie gehören sie genau gleich. Aber es gibt ein Problem. Gott möchte nämlich uns sein Erbe anvertrauen. Das habt ihr sicher auch schon gelesen. Dass wir mit Christus zusammen Erbe sind. Von Gottes Reich. Mit Erbe. Also die, die eben, wie es am Anfang schon war, die ganze Verwalterschaft über die Erde wieder sollen einnehmen. Das Erbe von diesem gewaltigen Reich von Gott ist uns anvertraut. Und manchmal, wenn wir so ein bisschen in unser Leben hineinschauen, und da bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, da merke ich so wahnsinnig viel von dem ist da noch nicht rum. Und da muss ich ganz selber ehrlich bekennen, ich bin auch noch nicht so reif, oder? Dass mir Gott alles kann anvertrauen kann, was er will. Weil das Problem ist nicht bei Gott, dass er uns etwas vorenthaltet oder dass er uns etwas nicht schenken will, von dem Reichtum, von dem Erbe, wo wir an allen Orten davon lesen. Sondern das Problem ist, wenn wir noch nicht reif genug sind, können wir nicht damit umgehen. Jesus hat gesagt, wenn ihr im Kleinen treu seid, dann kann ich euch auch über Grösseres Verantwortung geben. Wenn ihr aber im Kleinen nicht treu seid, wie kann man euch denn Grösseres geben? Das hat etwas mit Reife zu tun, mit Mündigkeit zu tun. Also ein Erbe kann ich erst antreten, wenn ich reif geworden bin. Also ich habe 3 Kinder. 2 Töchter und einen Sohn. Oder? Und das sind meine Töchter und das ist mein Sohn. Wir sagen denen auch so, auch wenn es noch Kinder sind. Oder? Die gehören zu meiner Familie, die gehören zu unserer Familie. Die lieben ich, die sind Teil davon. Das ist nicht in Frage gestellt, oder? Auch wenn sie noch nicht mündig sind, auch wenn sie noch nicht reif sind. Eben, das ist keine Abwertung. Das ist nicht irgendwie ein Mangel, das ist kein Mangel oder Makel. Das sind einfach Kinder, ganz normale Kinder, die ihre Unreife haben. Und darum brauchen sie noch ihre Eltern, die ihnen Wegweisung, die ihnen sagen, wo es durchgeht, oder? Das ist ganz normal. Aber, wenn es jetzt ums Erbe geht, was passiert jetzt in unserer Familie, wenn ich würde sterben? Wer erbt mein Vermögen? Wer weiss das? Wer ist bewandert im ZGB? Wer erbt jetzt in dieser Situation? Ich habe 3 Kinder, ich habe eine Frau. Wer erbt was? Wer weiss das? Ganz genau. Nach ZGB, die Frau bekommt die Hälfte und die Kinder bekommen die andere Hälfte. Also die müssen sich die Hälfte dritteln, wenn wir jetzt 3 Kinder sind. Und bekommen sie es? Aha, genau das ist der Punkt. Sie sind zwar eigentlich die Erben, weil sie Söhne und Töchter sind, aber jetzt ist das Problem, sie sind noch nicht mündig. Und was passiert jetzt darum? Sie bekommen das Erbe nicht. Noch nicht. Und wann bekommen sie es? Und wenn sie sind volljährig? Mit 18, genau. Also, von dem an, wo meine älteste Tochter 18 wird, macht es Putsch, wenn der Sekundenzeiger von 12 Uhr zur Nacht vom 23. April auf den 24. wechselt im Jahr 2021. Jetzt schnell müssen rechnen, bestimmt, ja. 2021. Dann wird sie mündig und dann wird sie jetzt das Erbe überkommen, weil sie jetzt reif ist, weil sie mündig ist vom Gesetz her. Aber vorher, weil sie noch nicht mündig ist, überkommt es meine Frau. Weil sie ist der, sozusagen, wie sagt man dem, das ist nicht der Vormund, das ist die Verwaltung oder wie auch immer, genau. Und genau so ist es im Geistlichen auch, oder? Gott möchte uns sein Erbe geben. Und wir sind die erbberechtigten Kinder. Wir sind in die Familie von Gott hineingeboren worden. Wir haben das Recht. Oder? Das ist gar nicht irgendwie in Frage gestellt. Aber wenn wir noch nicht in der Reife sind und das Mandat gar nicht nehmen können, wenn sie uns überfordern würden, dann tut es Gott auch bei uns noch zurückhalten. Stellt euch vor, was würde jetzt passieren, wenn ich dem Dan würde sagen, das ist unser Jüngst, 4-jährig, geh mal das Auto rauf zur Garage bringen. Das ist der Schlüssel. Ich gebe dir das Mandat. Du bist ja jetzt schon manchmal mitgefahren. Du hast gesehen, wie das funktioniert da. Alle hopp, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Kommt das gut? Ja, jetzt beim 4-Jährigen hätte ich noch ein bisschen Bedenken, oder? Ich weiss, so die 10, 12-Jährigen, die wüssten wie und die könnten das. Ich bin auch mit 12 das erste Mal Auto gefahren. Und mein Bruder ist mit 3 das erste Mal selber Auto gefahren. Aber das hat fast in eine Tragödie geendet. Wo er ins Auto reingekraxelt ist, der Schlüssel ist gesteckt, der Gang ist eingelegt und er hat dran gedreht und das Auto ist anfangen fahren. Auf einen Abgrund zu. Und mein Vater ist hinten nachher gesäckelt, dort reingehechtet und hat im letzten Moment können das Auto stoppen. Er hat dafür am 20. Geburtstag von meinem Bruder Lebensretter Ehrenmedaillen bekommen. Genau. Das sind so die Episoden eben. Wenn man jemandem etwas anvertraut, was sie überfordert, wo sie noch nicht reif dazu sind, dann kommt es nicht gut raus, oder? Das ist nicht, dass Gott etwas vorenthält. Das ist nicht, dass ich meinem Sohn etwas nicht geben will. Sondern er kann es einfach noch nicht handeln. Das ist das Problem. Er ist noch nicht reif genug. Er kann es einfach nicht. Es würde ihn überfordern. Ich habe ein Beispiel gehört an einer Konferenz, wo es um das Thema Vaterschaft ging, wo der Referent erzählt hat, er sei einmal 3 Tage geschäftlich fort müssen. Und nachher hat er seinem ältesten Sohn, der 12-jährig war, gesagt, so, jetzt bist du der Mann im Haus. Ich muss jetzt 3 Tage fort, Du schaust jetzt für Mutter und du schaust für die jüngeren Geschwister. Du bist da der Mann im Haus, du bist der Älteste. Ich übergebe dir das Mandat. Und nachher ist der Vater gegangen. Geschäftsreise gegangen, ist 3 Tage vor gewesen. Und als er wieder zurückgekommen ist, nach 3 Tagen, ist seine Frau zu ihm gegangen als erstes und hat gesagt, könntest du bitte deinem Sohn augenblicklich sagen, er soll sofort aufhören mit dem Zeug und wieder auf den Spielplatz übergehen. Es ist eine Katastrophe. Und er hat dann erzählt, der Referent, in dem Moment sei ihm bewusst worden, ich habe mich versündigt an meinem Sohn. Ich habe ihn total überfordert. Der kann gar nicht den Vater spielen mit 12. Oder der arme Kieb, der Giel, der hat das probiert. Der denkt, jetzt bin ich der Vater. Jetzt muss ich so mit der Mutter umgehen, wie der Vater mit ihnen umgeht, oder? Jetzt muss ich da den kleineren Geschwister sagen, wo es durchgeht und die erziehen. Könnt ihr euch vorstellen, was die für ein Chaos in dieser Familie hatten? Und er hat dann gesagt, ich habe gemerkt, ich habe realisiert, das ist nicht richtig. Und ich bin zu meinem Sohn hergegangen und ihm gesagt, vergib du mir, ich habe dir gesündigt, ich habe dir eine Last auferlegt, wo du darunter zerbrochen bist, wo du gar nicht kannst tragen. Es war nicht richtig, vergib du mir bitte. Und der 12-jährige Jew war fröhlich, ist auch für ihn eine Last vorgegangen und er durfte wieder auf den Spielplatz spielen. Das ist so ein bisschen das, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das erkennen. Gott kann uns Gewisses von seinem Erbe nicht oder noch nicht anvertrauen, solange wir nicht in einer Reife sind, dass wir das so handeln können. Es würde uns total überfordern. Das ist reine Gnade, wenn wir nicht mehr überkommen von Gott. Aber, wie gesagt, es ist sein Wunsch, dass wir in die Reife kommen. Es ist nicht sein Wunsch, dass wir in dieser Unmündigkeit bleiben. Und bleiben stecken. Wenn wir im Epheser 4 lesen, ab Vers 11, da heisst es, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Das ist genau die Zusammenfassung von dem, was sich Gott danach sehnt, oder? Und darum sind Apostel, Lehrer, Hirten, Evangelisten geschenkt, nicht, dass die den Dienst tun, dass die auf der Bühne stehen und ihre prophetischen Gaben zur Schau stellen und ihre Lehrgaben und was da alles rum ist, sondern damit sie das Volk von Gott, die Gemeinde, in die Reife hineinführen. Damit Christus sichtbar wird, Christus verherrlicht wird durch sein Volk, durch eine reife Gemeinde. Das ist eine Sehnsucht, wo der Vater hat, seine Gemeinde zu dieser Brut zu machen, wo er Jesus, dem Bräutigam, in unbefleckter, herrlicher, schöner und gereinigten Art zuführen will. Und wir sind die, oder? Wir sind die Brut. Das ist jetzt, da jetzt wir Männer wieder ein Problem, oder? Die Bibel braucht halt einfach solche Begriffe. Jetzt müssen wir uns mit der Brut identifizieren, oder? Die Frau muss sich mit Söhnen identifizieren. Also, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber der Paulus hat gesagt, wisst ihr, im Reich von Gott, da ist nicht mehr Mann und nicht mehr Frau. Da ist nicht mehr Griech und nicht mehr Jude. Da ist nicht mehr Freien und nicht mehr Sklave, sondern wir sind ein neuer Mensch durch Christus. Und da ist ein neues Volk entstanden. Jetzt werden wir ganz kurz noch die Frage zusammen anschauen, ja, wie kommen wir denn jetzt von der Unmündigkeit in die Mündigkeit? Wie kommen wir von Unreife in die Reife? Das ist ja noch eine wichtige Frage, oder? Können wir da sagen, ja, noch schön, oder? Wenn sich die ganze Schöpfung danach sehnt, die sehnen wir irgendwie auch danach. Aber wie kann es denn ganz praktisch gehen? Wie können wir denn im Glauben reifen? Wie können wir denn im Glauben wachsen? Wie können wir denn in eine Mündigkeit kommen? In eine Reife kommen? Und es ist ja klar, es ist nachher nicht wie im Natürlichen, wo man es einfach mit 18 hat, oder? Es gibt ja nicht einfach einen Punkt, jetzt habe ich es und jetzt bin ich es. Sondern es ist ein Prozess, der anfängt und der weitergeht und weitergeht und weitergeht, bis wir gestorben sind. Oder? Wir werden immer mehr dürfen lernen, immer reifer werden, immer mehr Christus ähnlicher werden. Das ist nicht etwas, das irgendeinmal wie erreicht ist. Und darum kann man es auch nicht messen, man kann es nicht benennen, wir müssen das nicht beurteilen. Aber man sieht es an dem, wie viel Mandat Gott jemandem gegeben hat. An dem kann man eine geistliche Reife erkennen. Und jetzt, wie werden wir reif? Wie werden wir zu diesen reifen Söhnen und Töchtern? Interessant ist ja, Lukas 3, wo sich Jesus hat taufen. Vers 22. Jetzt bin ich im Falschen. Als er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf Jesus herab und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Also jetzt hat es einen Moment gegeben im Leben von Jesus, wo er jetzt als Sohn von Gott, vom Himmel her, bestätigt wird. Da heisst es jetzt nicht Technon. Gott hat nicht gesagt, ich habe dich jetzt als Kind von mir bestätigt. Du bist jetzt mein geliebter Kind, an dir habe ich Freude. Sondern er sagt jetzt, du bist mein geliebter Sohn. Hyos. Du bist mein Sohn, an dem habe ich Freude. Und jetzt kommt der Heilige Geist auf ihn. Und von dem Moment an ist Jesus in sein öffentlich Dienst eingesetzt worden. Vorher war er das nicht. Er hat ein ganz normales, unscheinbares, gewöhnliches Leben geführt. Jesus war ungefähr 30-jährig, als das hier passiert ist, als er sich von Johannes taufen lassen. Und im Judentum ist es so, dass 30 eigentlich das Alter ist, wo man davon ausgegangen ist, dann sind die Leute eigentlich in der Reife. Das ist nicht ganz zufällig, dass Gott 30 Jahre gewartet hat. Oder Jesus war ja vorher auch schon der Sohn von Gott gewesen. Stimmt's? Das ist vorher doch schon. Zeugig ist durch den Heiligen Geist, ist der schon gezeugt worden. Das ist von Anfang an Gottes Sohn gewesen. Aber er war nicht von Anfang an in diesem Mandat gewesen, in der Reife gewesen, dass ihm Gottes jetzt anvertrauen konnte. Und er konnte sagen, jetzt bestätige ich deine Sohnschaft und erfülle dich mit dem Heiligen Geist und jetzt geht es los. Und von dann an hat Jesus angefangen zu predigen. Von dann an hat Jesus gesagt, das Reich von Gott ist jetzt nachher gekommen. Von dann an sind Kranke geheilt worden, Dämonenbesessene befreit worden, Tote auferweckt worden. Und das Evangelium vom Reich von Gott ist mit Macht verkündigt worden. Vorher nicht. Was ist etwas zur Reife gekommen? Was hat Jesus zur Reife gebracht? Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Da gehen wir im Lukas ein bisschen zurück. Das ist nur mal ein paar wenige Abschnitte weiter vorne. Da haben wir ja die Begebenheit, wo Jesus als 12-Jähriger nicht ins Auto fahren, sondern mit seinen Eltern auf Jerusalem gegangen ist. Als Passafest. Die kennen vermutlich die Geschichte. Und dann haben sie ja gemeint, Da sei ich da irgendwie mit den anderen dann wieder heimgelaufen. Das war eine weite Reise von Nazareth auf Jerusalem. Das hat man etwa 3 Tage, ist man da zu Fuß unterwegs gewesen. Und da ist eine ganze Pilgerschar ist da unterwegs gewesen. Und weil der 12-Jährige ja nicht mehr das Kleinkind ist, wo man da muss schauen, hat die gefunden, der findet den Weg schon selber. Der ist da mit den Cousinen oder mit den Geschwistern oder mit den Nachbarn oder mit sonst irgendjemandem unterwegs. Und was sie zuerst Nachtlager aufschlagen, weil sie eben eine mehrtägige Reise war und sie ihre Schlafsäcke ausgerollt und ihre Zeltli aufgestellt, merken sie plötzlich, du wo ist eigentlich der Jesus? Auf allen Orten versuchen, auf ihn hinein. Und kommen langsam in eine Verzweiflung hinein, bekommen langsam Angst. Und sie gehen wieder zurück nach Jerusalem, auf ihn nachher, die endlich im Tempel. Wenn er dort mit den Gesetzeslehrern und mit den Pharisäern am Diskutieren ist, und sie erstaunen sich, in welcher Weisheit das er ist. Aber die Mutter tut ihn nachher zurechtweisen und sagt ihm, was hast du uns angetan, Sohn? Und er sagt nachher die eindrücklichen Worte, ja, wieso sucht ihr mich? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus von meinem Vater muss sein? Und nachher kommt, jetzt kommt der entscheidende Vers. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Das ist nicht der Entscheidende. Sondern daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Also, es passiert jetzt hier. Jesus tut sich seinen lieblichen, sündigen, fehlerhaften Eltern, die nicht wiedergeboren sind, die im Alten Testament leben, oder? Die in Sünde sind noch. Unter der Macht von Sünde sind, ihnen tut er sich unterordnen. Und ihnen ist er gehorsam. Und einem Vater sagt der Vater, der gar nicht sein Vater ist. Der Josef ist ihm überhaupt nicht verwandt. Der hat mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Aber dem Josef tut sich Jesus unterordnen. Der Sohn von Gott, stellt euch das einmal vor, unterordnet sich jemandem, der nicht einmal sein Vater ist. Stiefvater, würde man sagen, unter einer Mutter, die ein ganz normaler Mensch ist. Der heilige, sündlose Sohn von Gott unterordnet sich diesen fehlerhaften Eltern und ist ihnen gehorsam. Und was passiert? Was ist die Folge von diesem Gehorsam, von dieser Unterordnung? So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Da wird etwas entwickelt. Prokopto heisst es dort im Griechischen. Das heisst, es nimmt etwas zu. Es wird etwas vorantrieben. Es kommt etwas zum Wachsen. Es wird etwas weiterentwickelt. Das ist der Begriff, der hier gebraucht wird. Also, Jesus, obschon er der Sohn von Gott ist, braucht Entwicklung, braucht menschliche Elternschaft, die ihm helfen, in das hineinzureifen, wo er ist. Er unterordnet sich freiwillig seinen lieblichen, menschlichen Eltern. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, wie wir auch geistlich reif werden können, wenn wir uns an menschlichen Eltern, menschlicher, geistlicher Elternschaft unterordnen und uns Lola erziehen. Geistlich, oder? In aller Fehlerhaftigkeit, die das hat. Und wo Jesus nachher zum Johannes der Täufer ist gegangen, der Sohn von Gott, der Sündlose, geht zum Johannes der Täufer. Und der Johannes der Täufer, der hat die Taufe vor Buss, hat er predigt. Die Leute gesagt, kehrt um von euren Sünden und lasst euch taufen als Zeichen, dass ihr euch von euren Sünden abwendet. Und jetzt kommt der Jesus daher. Und was sagt der Johannes der Täufer? Er sagt, schaut, das Lamm von Gott, das die Sünden von der Welt hinwegträgt. Und wenn er realisiert, jetzt will sich der von mir taufen, überkommt der Krise. Und sagt, nein, stopp, halt, da ist etwas verkehrt. Ich bin nicht einmal würdig, dir die Schuhriemen zu binden. Ich soll mich von dir taufen. Und sagt, wisst ihr, hat er denn vorher angekündigt, der nach mir kommt, ich taufe euch hier nur mit Wasser, aber der nach mir kommt, der wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Der ist viel grösser als ich. Und jetzt kommt der und will sich taufen von Johannes. Der hat Krise. Der realisiert, da ist etwas total verkehrt. Aber Jesus sagt ihm, nein, ist schon gut, lass geschehen. Und er tut sich auch noch einmal hier. Jesus tut sich dieser menschlichen Autorität, die eigentlich unter ihm ist, tut er sich unterstellen. Er, der sündlos ist, empfahlt die Taufe vor Buss. Zur Reinigung der Sünden wäre doch überhaupt nicht nötig gewesen. Aber er ist in allem so geworden wie wir. Er hat sich in allem demütigt. Er hat sich in allem dieser Göttlichkeit entäussert, wie es im Philipperbrief heisst, und ist ganz Mensch geworden wie du und ich. Er hat sich in allem den Ordnungen, die Gott geschaffen hat, unterordnet. Seinen lieblichen Eltern, den geistlichen Autoritätspersonen, bis er als der Sohn von Gott bestätigt ist worden und eingesetzt und bevollmächtigt ist worden. Das war die Folge. Also, wenn wir uns bevollmächtigen wollen, wenn wir in die Reife hineinkommen wollen, wenn wir das Mandat, das Erbe von Gott antreten wollen, das er uns geben will, das er eine Sehnsucht hat, dann ist es nötig, dass wir uns demütigen und diesen Ordnungen, die Gott geschenkt hat und geschaffen hat, dass wir dort drinnen treu sind, gehorsam sind. Und dann werden wir in unserem geistlichen Leben zunehmen, wachsen an Weisheit, an Erkenntnis, an Liebe, an Jesus-Ähnlichkeit. Ich glaube, das ist der Weg, den uns die Bibel aufzeigt. Wir könnten jetzt hier noch ganz häufig Beispiele erzählen, aber unsere Zeit ist abgelaufen und ich glaube, es war genug für heute, oder? Und ich will dir, Vater, jetzt von ganzem Herzen Danke sagen, dass du jedes Einzelne da innen als Sohn und Tochter möchtest ansprechen. Und dass du der bist, der sich sehnt danach, dass jedes in seine Berufung, jedes in seine Reife, in eine Mündigkeit hineinfindet, wo es nicht mehr von jeder Lehre umgetrieben wird, wie ein Fähnchen im Wind, sondern wo eine Stabilität, eine Festigkeit da ist. Danke, dass du durch die Kraft von deinem Heiligen Geist das tust. Und danke, dass du uns die Gnade, aber auch die Demut schenkst, uns auf einer menschlichen Ebene, so wie du uns das vorgelebt hast, Jesus, zu demütigen, uns einzuordnen, uns zu belehren, uns etwas zu sagen, dass wir uns erweisen als Söhne und Töchter, die den Vater ehren. Und Jesus, du hast nichts anderes gemacht, als deinen Vater geehrt, deinen Vater verherrlicht. Und du hast uns das Gebot gegeben, ehret Vater und Mutter, für das ihr lang werdet leben in diesem verheissenen Land, das ich euch gebe. Und ich danke dir für die gewaltige Verheißung und dass wir dürfen lernen, Väter und Mütter zu ehren. Unsere natürlichen Väter und Mütter, aber unsere geistlichen Väter und Mütter. Und da bitten wir dich um viel Gnade und Demut. Amen.